Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Freiheit. Mein Name ist Sven Bentreu und mir gegenüber sitzt wie immer Colin Stamm.
Hi
Moin.
zusammen. Hi.
Und wir sprechen heute über den siebten britischen Premierminister innerhalb der letzten 10 Jahre. Der wurde nämlich vor kurzem im Unterhaus gewählt, beziehungsweise wird im Unterhaus eigentlich nochmal gewählt, Colin, oder wählen die nur den Parteichef und dann ist das automatisch? Wie genau ist da das Prozedere? Weißt du das?
Also irgendwie ist es sehr, also sagen wir mal so, sie wählen eigentlich nur ihren Parteichef, die regierungsführende Partei, und dann ist er quasi inoffiziell schon Premierminister, aber wird ja,
Dann
glaube ich,
ist das, ne?
von
Ja.
dem Monarchen oder der Monarchin dann nochmal ernannt. Aber an sich ist das quasi ja das formelle Prozedere, dass der Parteivorsitzende der größten Partei im House of Commons dann automatisch Premierministerin oder Premierminister wird. Ein bisschen anders als das bei uns abläuft, ne? Wo dann auch mal so Wahlgänge versemmelt werden können. Bisher nur
Ja,
einmal, aber
genau. Ja,
genau.
gut, genau. Über den guten Mann möchten wir heute sprechen. Andy Burnham, ich habe den Namen, glaube ich, noch gar nicht genannt. Andy Burnham ist jetzt neuer Premierminister in London. Wir sprechen jetzt ein bisschen darüber, was das so bedeutet, natürlich auch vor allem außenpolitisch. Colin, kannst du uns noch mal einen kleinen Überblick geben, was ist da jetzt eigentlich passiert? Über wen sprechen wir hier? Was hat der Mann so bisher getan? Gibst du uns da mal eine kleine Übersicht?
Gerne. Und zwar, du hast es angesprochen, wir sprechen über Andy Burnham, weil in Großbritannien so über die vergangenen 2, 2,5 Monate deutlich größere politische Turbulenzen waren, als die Insel das sowieso schon kennt. Ich meine, die haben ja bereits einen sehr hohen Premierministerverschleiß gehabt. Innerhalb der letzten 10 Jahre seit dem Brexit-Votum ist es jetzt quasi der siebte neue Premierminister mit Andy Burnham, der versucht, die Geschicke dieses Landes zum Besseren zu wenden. Und von daher ist so ein bisschen politische Instabilität der Insel eigentlich schon vertraut, aber den letzten 2,5 Monaten ist das Ganze nochmal wieder brisanter geworden. Wir erinnern uns vorher, eine Labour-geführte Regierung seit der letzten Parlamentswahl 24 durch Keir Starmer, ein Karrierejurist eigentlich, der bei der Generalstaatsanwaltschaft auch gearbeitet hat, viel in London war, den würde man, wenn man es böswillig nehmen würde, zum quasi Establishment zählen, so wie das Reform UK immer gerne tut. Und der hatte immer primär das Problem, dass er sehr wenig, ja, charismatisch war. Er hat immer sehr technokratisch auch gesprochen, hat viele große Reformen anstoßen wollen, an denen er aber später selber auch mehr oder minder gescheitert ist in vielen Dingen, einfach aufgrund der schwierigen gesamtpolitischen Lage in Großbritannien, finanziell schwierig, wirtschaftlich schwierig, mit dem Brexit unter anderem. Außenpolitisch suchen sie nach Einfluss, sind aber auch nicht mehr so einflussreich, wie sie früher mal waren, vor allem, weil sie nicht mehr in der EU auch noch sind. Und so kam es dann, dass über kleinere und größere Probleme die Regierung Starmer auseinandergebrochen ist, weil anfingen einige Minister zurückzutreten. Über einige werden wir da später wahrscheinlich auch noch von reden, weil den einen oder anderen hat Andy Burnham auch wieder zu sich ins Kabinett geholt. Und das führte dann irgendwann dazu, dass das Vertrauen in Starmer sichtlich angeknackst war und sich erste Leute positioniert und postiert haben, die gesagt haben, okay, ich probiere es jetzt mal, ich versuche Stimmen zu sammeln, gegen ihn zu kandidieren. Und am Ende über die vergangenen 2,5 Monate hat sich dann herauskristallisiert, dass ein Mann aus dem Norden Englands, aus dem Bereich Manchester, wahrscheinlich sein politisches Erbe antreten wird in London, und das ist Andy Burnham, über den wir jetzt hier sprechen. Und ja, Andy Burnham, 1970 in Aintree geboren, das ist so zwischen Liverpool, Manchester im Norden Englands, und ist mit 14 bzw. 15 Jahren bei einem Bergarbeiterstreik in seiner Region schon in Labour eingetreten, also schon in sehr jungen Jahren auch Teil der Labour Party gewesen. Hat dann aber auch in Cambridge zum Beispiel Anglistik studiert. Das heißt, er ist jetzt nicht jemand, der im ländlichen Bereich eine Art Ausbildung genossen hat oder an einer einfacheren Universität studiert hat, sondern er gehört schon zu jemandem, der auch, wie das in England oder in Großbritannien typisch ist, dass viele Politiker an den Elite-Universitäten des Landes studiert haben. Und ist nach seinem Studium dann aber schon nach London gezogen, hat erst als Journalist gearbeitet, bevor er dann im House of Commons, also im britischen Unterhaus, im Parlament, wo die Abgeordneten sitzen, für einen Abgeordneten gearbeitet hat als Researcher und dann so quasi Recherchearbeiten gemacht hat. Und seine, ich sag mal, parlamentarische oder seine politische Karriere ist dann richtig gestartet, als er dann 98, das erste Mal Sonderberater des Kulturministers in Großbritannien wurde. Und er ist dann 2001 selber als Abgeordneter ins Parlament eingezogen und saß dann auch 15 Jahre im Parlament, hatte verschiedene Funktionen inne, war Abgeordneter für seinen Wahlkreis im Norden Englands. Und von 2007 bis 2010 war er selber auch schon mal Minister. Das heißt, er kennt die britische Regierung und wie sie funktioniert und aufgebaut ist, wahrscheinlich auch sehr gut. Er hatte da verschiedenste Funktionen inne. Er war erst parlamentarischer Untersekretär im Innenministerium, dann war Finanz- und Wirtschaftsminister, dann ein Jahr später Minister für Kultur, Medien und Sport und zum Schluss nochmal Gesundheitsminister. Das heißt, innerhalb von 3 Jahren 4 Ämter, auch sportlich gewesen. Und 2017 ist er dann in den Norden Englands gegangen, hatte quasi kein Mandat mehr im Parlament und ist dort dann Bürgermeister von Greater Manchester geworden, also sowas wie eine Metropolregion. In Deutschland würde man das so vergleichen, eine Position zwischen Landrat und Ministerpräsidenten, und war jetzt quasi seitdem in der Region Manchester unterwegs als Politiker. Von daher hatte man ihn in London gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber jetzt ist er quasi wieder aufgetaucht und von daher reden wir heute über ihn und das, was er mit Großbritannien so vorhat. Was sagst du erstmal so zu der Person Andy Burnham? Hast du da eine Meinung zu? Hast du noch irgendwelche interessanten Fakten über ihn?
Tja, erstmal kommt er mir jetzt vor allem vor wie ein Bilderbuch-Sozialdemokrat, würde ich sagen. Ich glaube, seine erste Amtshandlung, also das erste Reel, was ich von ihm jetzt gesehen hatte, seitdem er Premierminister geworden ist, da stand er hinterm Tresen und redet darüber, dass er sich ja auch ganz gerne mal abends noch mal einen reinstellt. Und jetzt natürlich auch erstmal nochmal die Bierpreise irgendwie senken wollte, also irgendwelche Abgaben auf Ausschank, irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall die Entlastung der Gastronomie war ihm eines der Herzensangelegenheiten, die er als erstes angesprochen hat. Ja, genau, was ich aber ansonsten ein bisschen erwarte. Ja, er war jetzt ja vor allem eben kommunalpolitisch engagiert in Manchester. Ist auch eine typische Arbeiterregion. Wurde da jetzt ja immer genannt King of the North. Das war ja so ein bisschen sein Spitzname. Hat da ja vor allem ja eben kommunale Themen vorangebracht. Und was jetzt eben außenpolitisch gerade zu erwarten ist, ja, oder wie er sich außenpolitisch auch schlägt, ich glaube, das ist nochmal eine Frage, die auf jeden Fall offen bleibt, weil ihm da auch ein Stück weit die Erfahrungswerte fehlen. Und zwar war er jetzt natürlich schon auf nationaler Ebene unterwegs, aber die internationale Erfahrung fehlt ihm dann natürlich ein bisschen. Und dann ist natürlich auch ein bisschen die Frage, ja, ne, wir hatten es angesprochen, 7 Premierminister innerhalb der letzten 10 Jahre. Das ist jetzt ja nicht eine der Jobbeschreibungen, die mit einer besonderen Langfristigkeit scheinbar einhergehen. Wobei ich sagen muss, ich habe generell bei ihm schon einen anderen Eindruck in seinem Auftreten, in seinem Stil, als bei den vorangegangenen, von denen ich wahrscheinlich nicht mal alle benennen könnte. Ne? Aber gerade auch Keir Starmer war ja dieser typische, ja, Blanko-Premierminister, den man so aus Großbritannien kennt, der irgendwie natürlich bestimmt einen ganz guten Job macht, aber halt sehr nüchtern wirkt, alles ja entlang den vorgefertigten Schablonen eben entlang regiert. So, da fällt er ja jetzt schon raus in seinem Auftreten, in seinem Stil. Das fällt ja schon auf. Aber auch bei Keir Starmer muss ich auch sagen, ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass er nach der verlorenen Kommunalwahl doch noch so lange am Ruder bleibt. Es hat jetzt ja doch dann noch ein paar Monate gedauert, bis er dann endgültig zurückgetreten ist. Das dachte ich zum Beispiel, geht ein bisschen schneller, spätestens nach den ersten Rücktritten in der Regierung. Das ist ja immer so ein Zeichen in der britischen Regierung, wenn die ersten Leute anfangen zurückzutreten, dann ist eigentlich, dann ist das Ding eigentlich gegessen. Ja. Genau, ja, was ist jetzt zu erwarten? Es liegen ja große Herausforderungen vor ihm. Er legt den Fokus ja jetzt ja erstmal auf diese ganzen innenpolitischen Themen, was ja auch absolut Sinn macht aus seiner Sicht, aus der Sicht, wie er eben wahrgenommen werden will. Ja, sollen wir mal über die innenpolitischen Herausforderungen sprechen? Hast du da was dir
Ja,
besonders ins Auge
gerne.
fällt?
Wir haben sie ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Großbritannien steht wie viele andere Länder ja auch vor, ich sag mal, die Probleme unterscheiden sich in vielen Ländern gar nicht mal so gravierend. Alle haben finanzielle Probleme im Moment, hohe Staatsschuldenlast. Wirtschaftlich geht es nicht so richtig bergauf. In Großbritannien kommt ja noch hinzu, dass der Brexit natürlich immer noch so seine Spuren hinterlässt. Das heißt, die schleifen diese gedämpfte Wirtschaftsleistung mit sich mit, 4 bis 8% weniger Wirtschaftswachstum, als wenn sie noch in der EU wären. Das drückt natürlich auch nochmal die Wirtschaft in dem Land ein bisschen oder in der im Vereinigten Königreich. Das ist quasi noch ein weiteres Problem, und generell die hohe Ausgabenlast auch in Großbritannien. Das heißt, haushalterisch ist es im Land selber im Moment oder in Großbritannien schwierig, wirklich Geld für irgendwelche Zukunftsinvestitionen bereitzustellen, weil zum Beispiel der Bereich Gesundheit, Soziales, zum Beispiel mit Rente zusammen, und die Abzahlung von Zinsen für die Staatsschulden schon über die Hälfte des Haushaltes auffrisst. Das heißt, allein mit diesen drei Sachen und Gesundheit, Soziales zählen da jetzt, ne, zwei sehr große Bereiche, die aber jetzt ja nicht wirklich für die wirtschaftliche Innovationskraft vorantreiben, sondern mehr so Daseinsfürsorge sind. Ja, da geht es um, klar, das NHS in Großbritannien, was auch so seine Probleme hat, sehr ineffizient ist, sehr lange Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger auch hat. Die Leute liegen auch sehr lange im Krankenhaus. Das könnte man so ein bisschen vergleichen mit dem Gesundheitssystem in Deutschland noch vor dem Beginn der Privatisierung. Und zeitgleich dann die großen drängenden Fragen dieser Zeit. Ja, Großbritannien ist nicht mehr in der EU, nicht mehr im Binnenmarkt mit der EU. Starmer hat damals Werbung gemacht und auch Wähler für sich gewonnen, die wie so ein bisschen widerwillig waren, Conservative oder halt Labour zu wählen, indem er gesagt hat, ja, nein, auch er möchte nicht zurück in die Zollunion und auch nicht in den Binnenmarkt. Das war natürlich gut, um Wählerstimmen zu generieren, aber langfristig wirtschaftspolitisch schlecht. Wir wissen, dass auch er sich wieder an die EU angenähert hat, weil Großbritannien, glaube ich, mittlerweile schon begriffen hat, dass sie in der EU deutlich besser dran waren, als sie es im Moment sind. Aber allein diese große fiskalpolitischen Herausforderungen, die Großbritannien hat, dann relativ hohe Zuwanderungszahlen, was ja immer ein Versprechen war für den Brexit, warum man für den Brexit sein sollte. Take back control, also holt euch die Kontrolle zurück. Da ging es unter anderem um Einwanderungszahlen, die sind dann schon bereits unter Boris Johnson deutlich durch die Decke gegangen und waren höher als je zuvor in der Europäischen Union. Und all das sind so, ich glaube, es sind so multiple Krisen, könnte man das nennen. Also es gibt jetzt nicht den einen Auslöser, was so im Moment das Problem ist, aber all das mit hohem Reformdruck, dem steht Andy Burnham jetzt gegenüber. Starmer hat damit angefangen, auch im Sozialsystembereich Reformen anzustoßen. Da geht es auch um die Unterstützung von Familien mit Kindern und Kindergeld in Großbritannien. Da geht es um die Reform von Sozialleistungen an sich. Da geht es darum, das NHS resilienter zu machen. Und all dem muss ich jetzt Andy Burnham stellen. Was er selber zu diesen Krisen sagt, weiß man ehrlicherweise gar nicht so sehr. Also er verweist immer so auf das Manifesto, was er hat und sein Team, aber richtig konkret, also handfeste Sachen, habe ich zumindest nicht dazu gefunden. Es gibt immer mal wieder so, du hast ihn ja jetzt als ja, soliden Sozialdemokraten bezeichnet, so würde ich ihn auch bezeichnen. Er wird ja in Labour so der Soft Left zugeordnet, also so der, ich nenne es, weicheren Linken würde man das übersetzen. Der ist so ein bisschen linker als Starmer, aber doch in der Mitte, ist jetzt nicht so ein Jeremy Corbyn zum Beispiel, wie wir den kennen von vor 10 Jahren. Aber also er hat mal gesagt, angerissen, er könnte sich höhere Steuern für Wohlhabende in Großbritannien vorstellen und möchte zum Beispiel die Energiesteuer senken, auch für Privathaushalte und die Mehrwertsteuer für Pubs, das hast du eben angesprochen, er wollte ja die Pubs entlasten, auch wichtig für, ich glaube, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Großbritannien. Das sollte man nicht unterschätzen, weil das so ein Treffpunkt halt ist für viele. Nicht wegen des Alkohols, sondern wegen des Treffpunkts, so für aus diesem sozialen Aspekt heraus. Aber was genau er jetzt in den ganzen großen Problemen des Landes angehen will, ja. Senkung der Energiesteuer ist schön und gut, das bringt aber dem Durchschnittshaushalt, so wie er es jetzt vorgeschlagen hat, 45 bis 60 Pfund im Jahr. Das Ganze kostet den britischen Staatshaushalt schon fast 1 Milliarde Pfund. Das finanziert er jetzt gegen, indem er Projekte einstampft, die Starmer angestoßen hat, die er einfach für weniger prioritär erachtet. Zum Beispiel so eine Digital ID-Card, also den digitalen Personalausweis, das ist ein Projekt, was in der Gesamtsumme über 1,8 Milliarden Pfund gekostet hätte. Das stampft er jetzt einfach ein dafür. Aber die großen Probleme und Reformen, da lässt er noch auf sich warten, was er genau da jetzt machen möchte. Er hat gesagt, er lässt da Programme auch ausarbeiten, mit den nächsten Tagen möchte sich ein Lagebild verschaffen, aber ich weiß nicht, hast du denn was Konkreteres dazu gefunden? Also zu den großen Reformen habe ich jetzt nicht viel gesehen.
Ja, also ist ja auch ein bisschen der Ansatz, ne, der andere Ansatz, den er fahren wollte, also weg von Zentralisierung der politischen Macht in London Richtung stärkere Regionalisierung. Also das ist ja, glaube ich, so ein bisschen diesen anderen Ansatz, den er da fahren möchte. Aber ja, natürlich sind die Handlungsspielräume hier natürlich auch ein Stück weit eingeschränkt. Also wir sprechen hier über eine Staatsverschuldung von 95% des BIP. Also natürlich versucht man da auch an vielen Stellen irgendwie ein bisschen was zu sparen. Also Entwicklungshilfe zum Beispiel wurde auch gekürzt, solche Dinge. Auf der anderen Seite hat man aber auch immer höhere Ausgaben durch verschiedene, ja, ich sag jetzt mal, Brexit-Spätfolgen auch. Also einmal ist es natürlich so, dass die Wirtschaft noch nicht sich von dem Brexit erholt hat. Dem Ganzen hilft es ja nun mal auch nicht, dass man jetzt schon auch hier und da verschiedene Freihandelsabkommen geschlossen hat oder die schon in Kraft sind. Das fängt es halt einfach nicht auf. Und was noch dazu kommt, sind natürlich jetzt auch die höheren Rüstungsausgaben beispielsweise, höhere Ausgaben für Verteidigung. Also Großbritannien ist ja zwar aus der EU raus, aber nicht aus der NATO, und damit einher geht natürlich auch immer noch die Verpflichtung, die es hier sicherheitspolitisch zu erfüllen hat. Ja, was wir dann auch sehen, wir hatten jetzt ja nicht nur diesen Deal im Bezug auf Gibraltar, dass es da dieses neue Abkommen gibt, ne, also zwischen der EU, Spanien auf der einen Seite und eben Großbritannien, ne, dass man da eben die Kontrollen zwischen Spanien und Gibraltar eben abschafft, dass es da jetzt eine Zollunion Gibraltar-EU quasi gibt. Dadurch aber halt eben auch doppelte Personenkontrollen. Aber gut, so oder so, das Problem hat man jetzt erstmal irgendwie gelöst nach jetzt auch über 10 Jahren Brexit. Auf der anderen Seite gab es aber zum Beispiel auch noch diesen Deal mit Mauritius. Da hatte Großbritannien ja immer noch diese Chagos-Inseln, die es jetzt zwar offiziell zurückgibt, aber immer noch einen 99-jährigen Pachtvertrag geschlossen hat, weil es da eben eine sehr wichtige Militärbasis gibt, die auch gemeinsam mit den USA genutzt wird. Aber auch da zahlt Großbritannien nochmal 34,7 Milliarden Pfund über die nächsten 99 Jahre. Ist ja auch nochmal eine Hausnummer, die da jetzt an Belastungen dazukommt. Also dementsprechend ist jetzt ja auch ein bisschen der Handlungsspielraum für jetzt die großen Würfe ein Stück weit, ja, eingeschränkt einfach.
Ja, genau, das ist halt einfach so. Mit dieser Regionalisierung, die du angesprochen hast, also Macht den Regionen geben, den Kommunen, wenn man das mal aufs Deutsche übertragen würde, da hat er sich auch explizit oder haben sie sich am deutschen Grundgesetz oder quasi an der deutschen Staatsstruktur orientiert, die ja sehr föderal organisiert ist. Das ist etwas, worin er eine Möglichkeit sieht, näher, Politik näher auch an die Leute zu bringen. Das heißt, all diese abstrakten Dinge, die wir beide jetzt genannt haben, die großen Reformen, die ja langfristig gut sind für das Land, aber lange dauern, Pachtverträge, auch im außenpolitischen Bereich, die ganzen Fragen, alles Sachen, die nicht direkt im Augenblick über die nächsten ein, zwei, fünf, 7 bis 10 Jahre das Leben der Britinnen und Briten in irgendeiner Weise affektieren wird wahrscheinlich, setzt er primär darauf, den Kommunen mehr Kontrolle zu geben, weil in Großbritannien ist es so, durch ihre sehr zentrale Struktur, ist es nicht so, dass die Kommunen oder die, quasi was in Deutschland jetzt so Länder sind, die größeren Regionen eigene Mittel zur Verfügung haben, um irgendwie Politik zu gestalten, sondern müssen immer in Westminster an die Tür klopfen und für Projekte um Gelder werben oder gar betteln. Und das führt halt immer dazu, dass von daher alles aus Westminster gesteuert wird und politisch lokal vor Ort wenig entschieden oder investiert werden kann. Das heißt, Politiker, Bürgermeister vor Ort können wirklich wenig bestimmen, was braucht ihre Region jetzt, weil sie die eigenen Mittel dafür überhaupt nicht haben. Und das war ja so sein Ansatz zu sagen, er kennt selber, wie das ist, vor Ort zu arbeiten als Politiker. Er war Bürgermeister von Greater Manchester. Hat dort ja Projekte gehabt, wo es zum Beispiel darum ging, den ÖPNV günstiger zu machen. Das ist so sein Erfolgsprojekt vor Ort. Bezahlbarer ÖPNV, das möchte er jetzt auch auf ganz Großbritannien ausrollen. Aber diese Macht, man könnte es ein bisschen ja sagen, er diffundiert jetzt Verantwortung, also delegiert das alles weg. Aber es ist primär, glaube ich, dass die Kommunen so ein bisschen mehr selber entscheiden sollen, was brauchen ihre Leute vor Ort, weil jemand in Manchester was anderes braucht, wie jemand in Cambridge, wie jemand im Süden Englands. Da musste man ein bisschen genauer drauf gucken, okay, was sind die Probleme vor Ort? Das ist, glaube ich, einer seiner zentralen Ansätze, aber auch das dauert ja einfach. Also das ist ja eine grundlegende Reform der Staatsstruktur in England, die nie anders war, als wir sie heute kennen. Immer sehr zentral in London, immer mit wenig Spielraum vor Ort. Und das zu ändern, ist einfach ein enormer Kraftakt. Das hätte Starmer gar nicht hinbekommen, weil er dafür auch charismatisch nicht geeignet war. Er hat einfach nicht das Charisma nach außen, nicht die persönliche Stärke, nicht die Verbindung zu den Leuten. Also Burnham ist ja jemand, der sehr empathisch sein kann, der, glaube ich, gut weiß, was die Leute vor Ort brauchen und was sie wollen, der gut mit Leuten auch reden kann und ihnen zuhört und das in Politik übersetzt. Aber all seine Ankündigungen, die er gemacht hat, was er halt machen will, das sind einfach Dinge, die dauern halt. Und von daher, was so akut diese leichten Steuersenkungen und so, mal schauen. Du hast es angesprochen, dafür hat Großbritannien jetzt über Jahre andere Ausgaben schon eingeplant für irgendwelche Pachtverträge auf Inseln. All das kommt noch obendrein. Also bei der Staatsverschuldung, so hoch wie die ist, brutto sogar ist sie über 100%, also die Brutto-Staatsverschuldung ist über 100% schon,
Wahnsinn,
dann wird es
ja.
so langsam echt enge, also
Jo.
wie sie das machen wollen. Ja, ich glaube, es ist einfach so es gibt diesen tollen Begriff ja der Multikrise. Dieses Land weiß, glaube ich, nicht mehr mittlerweile vorne und hinten aus. Jetzt versucht er den großen Wurf. Mal schauen, was draus wird. Ich meine, er hat ja ein bisschen durchblicken lassen, wie seine Prioritäten sind. Ja, sein Manifesto, an dem er sich orientieren will, er will Labour pur machen. Er hat aber gleichzeitig auch versprochen, der Ukraine beizustehen und mehr in Verteidigung zu investieren. Da hat er John Healey als neuen Verteidigungsminister ernannt, einer der Minister, der aus Kabinett Starmer zurückgetreten war, als einer der ersten, weil er nicht zufrieden war mit der Art und Weise, dass Starmer nicht die Verteidigung, den Verteidigungsetat drastisch erhöhen wollte. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass er auch deutlich mehr in Verteidigung investieren will, aber dann wird es wirklich enge für den britischen Staatshaushalt, der über die letzten Jahre jedes Jahr 4 bis 5% mehr Staatsschulden angehäuft hat. Also.
Ja, also Ukraine hast du ja gerade kurz angesprochen. Also natürlich, also er ist ja ganz, also ganz klar pro-europäisch. Er hat ja auch gesagt, er hofft in seinen Lebzeiten, dass er wieder den Beitritt Großbritanniens zur EU sieht. Er hat jetzt aber auch in der letzten, bei seiner letzten Wahlkampagne gesagt, dass er jetzt gerade kein Rejoin sieht. Aber man muss auch sagen, sein Wahlkreis war halt auch eines der Gebiete, die für Leave gestimmt haben.
Ja.
Und
Hart
jetzt
pro
der,
Brexit, ne? Also wirklich sehr stark.
ja. Übrigens auch immer ganz spannend. Das sind eigentlich gerade immer die Regionen, die am stärksten von den EU-Mitteln bei der regionalen Förderung profitieren, die dann
Ja.
am stärksten irgendwie für Leave fehlen. Naja. Genau, und er hat jetzt als erstes auch Volodymyr Zelensky eben empfangen. Also er war der erste Staatsgast in Downing Street Number 10. Und es hat er natürlich auch ganz klar damit verbunden, dass er natürlich ganz klar hinter der Ukraine steht und die Unterstützung da jetzt überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt wird, nur aufgrund des Regierungswechsels. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, so was die Beziehung mit der EU so generell angeht oder die Stimmung gegenüber der EU, also heute sagen nur noch 30% der Leute in Großbritannien, dass der Brexit richtig gewesen wäre. Und 55% sagen, es war falsch zu gehen. Ne? Also das ist ja schon eine klare Ansage eigentlich. Wer hier natürlich auch besonders leidet, so, das sind die Studierenden, die irgendwie mal einen Austausch machen wollten. Ne? Also dadurch, dass das Erasmus-Programm wegfällt. Also der Studentenaustausch ist um 60% eingebrochen und der Schüleraustausch sogar um 75%. Also hier sieht man ja auch ganz klar nicht nur im wirtschaftlichen Bereich diese Folgen, sondern ja auch, was das so im täglichen Leben bedeutet. Ne? Und jetzt gab es ja zuletzt, also Starmer hat ja den Versuch unternommen, hier ein Reset der Beziehung mit Brüssel zu erreichen. Also sein Vorschlag war dann natürlich, ja klar, also machen einfach hier Binnenmarktzugang wieder für Waren. Personenfreizügigkeit machen wir nicht. Ja, aber da sagt die EU natürlich nein. Und verweist aber natürlich ganz gerne auf die Modelle, die man da schon hat, ne? Wie zum Beispiel mit dem europäischen Wirtschaftsraum, ne? Also von Norwegen kennen wir das zum Beispiel. Also da gibt es Freizügigkeit, aber eben auch Beitragszahlung, ne? Bloß eben ohne Stimmrecht. Also das ist ja das, was Großbritannien am Ende des Tages kriegen könnte. Wieder die gleichen Pflichten und Rechte, bloß eben ohne mitbestimmen zu können.
Ja.
Aber so ist es nun mal, ne? Also wenn du nicht mehr Teil davon sein willst, dann kannst du nicht hinterher rumlaufen und darauf bestehen, irgendwie die Cherries picken zu können. Aber gut,
Ja,
jetzt
genau,
bleibt ein
ja.
bisschen abzuwarten, wie jetzt eben dass sich das Ganze entwickelt in der neuen Regierung. Es gibt ja jetzt eben da auch einen neuen zuständigen ist es Minister? Ja, Minister, der ein bisschen vorsichtiger gegenüber einer schnellen Annäherung an Brüssel ist, als es zuvor die Starmer-Regierung war. Also ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Insgesamt muss man aber auch sagen, ja, also ist ja jetzt ja kein schlechtes Verhältnis, das wir haben zwischen der letzten oder diesen britischen Regierung und der EU. Ja. Und die klare Westbindung, ne, NATO-Bindung, EU, also das proeuropäische Gedankengut, das herrscht ja trotzdem weiterhin vor. Ob man da jetzt in der EU ist oder nicht, ändert daran ja erstmal nichts.
Genau. Also auch wenn man so mal Leute befragt, die Außenhandelskammer in Großbritannien, die in London sitzt, ich glaube zum Beispiel, es wird keine fundamentale Änderung geben, was jetzt so die Außenpolitik betrifft, und den Umgang mit der Europäischen Union verglichen mit der Starmer-Regierung. Du hast es schon bereits angesprochen, dieser doch mittlerweile von vielen britischen Regierungen, ich will es nicht pro-europäisch nennen, weil sie richtig zurück wollen sie eigentlich ja nicht, aber sie wollen schon in den Binnenmarkt wieder oder die wirtschaftlichen Vorzüge genießen, weil sie merken, dass es ihnen selber ja mehr geschadet hat als genützt, seit dem Brexit-Votum und seitdem sie dann endgültig ausgetreten sind. Von daher glaubt mittlerweile eigentlich keiner mehr, dass sich da irgendwann was dran ändern wird, außer wenn man jetzt Reform UK vielleicht sieht. Aber alle anderen, auch über die vergangenen Regierungen, jetzt insbesondere Starmer, Burnham, tun sich nicht wirklich viel darin, sind beide an einer seichten Annäherung an die EU orientiert gewesen oder sind es halt eben jetzt. Und von daher ist da kein großer Wechsel zu erwarten, ne? Das ist für die Wirtschaft einerseits gut, weil es planbar ist. Andererseits, wir wissen jetzt noch nicht, wie das zukünftige Verhältnis Großbritanniens mit der EU aussehen wird, ob es dann jemals überhaupt dazu wieder kommen wird, dass sie vielleicht entweder der EU sogar wieder beitreten, dass sie Teil des Binnenmarkts werden. Wir wissen es nicht. Von daher, da bleibt ein bisschen was abzuwarten. Zur Ukraine, du hast es genannt, er hat sich schon in Portsmouth getroffen mit Zelensky. Gestern war das. Zelensky war auf der Durchreise. Zu einem etwas anderen Staatsoberhaupt, der etwas erratischer ist und an der anderen Seite des großen Teiches ist. Der Mann, der immer ja wieder sagt, er hätte 3 Wahlen gewonnen, Donald Trump, den besucht er heute. Und da auf der Durchreise haben sie sich getroffen in einem oder auf einem Marinestützpunkt, wo er dann wieder gesagt hat, sie sichern der Ukraine sämtliche Unterstützung vor, er steht zu 100% an der Seite der Ukraine daran. Das ist eine Sache daran, lässt er auch gar keinen Zweifel. Das ist wirklich, also finde ich, eine sehr klare Haltung, die es sowohl von Starmer gab als auch jetzt von ihm. Sie überlassen zum Beispiel jetzt der Ukraine auch die Rechte, ein Abwehrsystem zu produzieren selber, welches an Drohnen befestigt wird. Stone Cloak heißt es. Das soll so ein bisschen die Detektierbarkeit der ukrainischen Drohnen erschweren, dass sie halt besser auch entsprechende Strukturen der russischen Armee treffen können, um zum Beispiel vielleicht die Flugabwehr der Russen zu umgehen und dort strategische Treffer landen zu können. Das heißt, auch da machen sie militärisch ein starkes Commitment jetzt der Ukraine gegenüber. Von daher außenpolitisch sind sie, glaube ich, schon sehr nah oder wollen sehr eng mit der Europäischen Union auch zusammenarbeiten und stehen da auf unserer Seite oder auf einer gemeinsamen Seite. Genauso hat er gesagt, er wurde von der BBC jetzt in einem ersten Interview gefragt, was man mit ihm übrigens in der Downing Street Number 10 North geführt hat. Also er hat ja quasi einen Teil seines Amtssitzes jetzt nach Manchester auch verlagert und so ein Außenpunkt quasi errichtet. Da hat er gesagt, auf die Frage, ob er denn einen Anruf von Putin annehmen würde, dass es so ein bisschen auf die Bedingungen ankommen würde, also was die Themen wären. Er würde nicht generell, glaube ich, mit ihm reden, war so seine Haltung, sondern wenn es jetzt quasi darum ginge, wie man da zusammenkommt, diplomatische Beziehungen wieder aufzubauen und eine Lösung für diesen Krieg zu finden und Putin da sichtlich dann interessiert wäre, da etwas zu erzielen, dann wäre er auf jeden Fall dabei. Aber ich glaube, er war da eindeutig, dass er gesagt hat, er bedingungslos mit Putin telefonieren würde er auch nicht. Und von daher ist, glaube ich, sein außenpolitischer Kompass ist sehr gut geeicht und ist nicht so wirklich anders als das, was wir vielleicht von deutscher Seite gerade außenpolitisch in europäischer und ukrainischer Perspektive sehen. Von daher, ich glaube, da wird sich auch nicht viel ändern. Vielleicht ein bisschen anders, wenn wir auf andere außenpolitische Themen noch, ne, schauen einmal.
Ja. Also, was man natürlich so ein bisschen festhalten kann, ist natürlich, also sicherheitspolitisch rüstet Großbritannien natürlich weiterhin auf. Wir sehen aber auf der anderen Seite Kürzungen, gerade in dem Bereich Entwicklungshilfe, aber auch im diplomatischen Dienst. Dann die wirtschaftliche schwache Phase immer noch, also als Folge des Brexits, ne, also ich glaube knapp 15% sind die Aus- und Einfuhr niedriger, als man es ohne Brexit hätte. Migration bleibt weiterhin so ein innenpolitisch sehr dominantes Thema. Ukraine-Unterstützung bleibt einfach stabil, auch parteiübergreifend, da braucht man sich, glaube ich, wenig Sorgen machen. Aber trotzdem, so einen richtigen Pfad hat das ganze Land, glaube ich, noch nicht so richtig für die Post-Brexit-Zeit gefunden. Was vielleicht auch noch ein spannender Fakt ist, Großbritannien wendet sich gerade auch so ein bisschen in eine andere Richtung, was die Nuklearwaffen angeht. Also aktueller Bestand sind so knapp 225 Sprengköpfe, was auch der niedrigste Stand seit den frühen 60ern ist. Aber trotzdem will man jetzt das Limit wieder erhöhen auf bis zu 260 Sprengköpfe. Was man mit Sicherheit auch ein Stück weit als Reaktion auf die USA verstehen kann, ne? Also, dass man sich da nicht mehr so ganz sicher sein kann, wie da ja, wie der Atomschirm der USA da in Zukunft noch auch Europa beschützen wird. Ja, ich hab soweit, glaube ich, gerade sonst keine Punkte mehr, die ich noch mal reinbringen wollte. Hast du noch was, worüber du sprechen
Ja, ich
wolltest?
glaube, eine Sache ist vielleicht noch ganz interessant. Und zwar ist das so ein Thema, was in Labour immer mal wieder aufgekommen ist. Aber jetzt gerade mit Israel-Gaza, dem Massaker, was in Israel passiert ist 2023 und nachfolgend allen militärischen Operationen und auch Kriegsaktivitäten Israels andererseits über die letzten Jahre wieder aufgeflammt ist. Und zwar hat Burnham auch schon im Voraus, bevor er jetzt Premier wurde, sich zu äußern müssen wollen. Und zwar gab es immer mehr Kritik auch am bisherigen Kurs aktuell der Labour-Regierung gegenüber Israel. Man hat von vielen Seiten etwas kritischere Haltung eingefordert, mehr Druck auch auf die Regierung Netanyahu auszuüben. Und er hat es dann selber in einem Interview bezeichnet, dass die Reaktion war allzu oft nicht gut genug, wir müssen besser werden. Und das ist so ein bisschen eine Kursabkehr von Starmer, weil der hat immer sehr ausgleichende Töne gewählt, eben wie wir es schon besprochen haben, wenig nahbar, sehr technokratisch, aber dadurch auch sehr gemäßigt, hat versucht, da sich nicht auf eine Seite schlagen zu müssen, weder auf die Seite wirklich von sehr starken Israel-Unterstützern oder von der Pro-Palästinenser-Bewegung. Und er hat jetzt, Burnham hat zugegeben, dass er das etwas ja unausgewogen fand alles und nicht wirklich ehrlich nach außen. Er hat gesagt, die vielen toten Palästinenser seien ein Zitat Fleck auf unserem kollektiven Gewissen, also jetzt übersetzt. Und hat auch selber kritisiert, dass es da mal lange gezögert habe, zum Beispiel mit der Anerkennung Palästinas als Staat. Und das heißt, das ist so, glaube ich, eine der Sachen in der Außenpolitik, die sich da jetzt ändern wird. Und zwar, weil er eben so wirklich Labour pur ist, weil er ein bisschen linker ist und auch von der Wählergruppierung dann, glaube, weiß, dass auch Labour insbesondere in den Regionen, wo Reform UK stark ist, auch auf die Leute angewiesen sind, zum Beispiel auf eine muslimische Schicht, auf 2,3 Millionen muslimische Wähler in Großbritannien, hat er sich, glaube ich, sehr gut oder ist er sich dessen bewusst, dass diese Wählergruppe natürlich auch eine Bedeutung für ihn hat in den entsprechenden Wahlkreisen, weil in Großbritannien mit The Winner Takes It All geht es ja nur darum, die einzelnen Wahlkreise zu gewinnen, nicht um landesweite Prozentzahlen. Und das ist etwas, wo er dann, da wird er abweichen von Starmer. Also er wird deutlich mehr Druck auf die Netanyahu-Regierung ausüben. Er hat die Siedlergewalt angeprangert im Westjordanland und in Ost-Jerusalem. Ob das jetzt dazu führt, dass man zum Beispiel Einfuhrbeschränkungen von Gütern aus den Regionen macht, aus dem Westjordanland oder aus Gesamt-Israel, mal sehen. Man hat immer die Sorge, dass quasi israelkritische Wähler dann abwandern zu anderen Parteien. Die versucht er jetzt dadurch zurückzugewinnen. Ob das so passieren wird, werden wir sehen. Es erinnert mich halt so ein bisschen daran, was wir bei Labour schon vor 10 Jahren gesehen haben, und zwar Jeremy Corbyn, der in der Partei dann das Problem hatte, dass sehr viel Antisemitismus auf einmal aufgeflammt ist. Und das hat ihn letztendlich ja mitunter auch dann gestürzt am Ende. Das war nicht der alleinige Grund, aber dieses Antisemitismusproblem in Labour war unter ihm sehr grassierend. Dagegen hat sich Starmer sehr gewehrt. Starmer hat da wirklich hart durchgegriffen, politisch und juristisch in der Partei, dass dieser Antisemitismus ausgemerzt wird. Jetzt muss man schauen, was das bedeutet, ne, wenn außenpolitisch in dem Bereich Burnham einen anderen Kurs, einen anderen Ton anschlägt, wen das anzieht in die Partei, auch an Unterstützung. Aber das wissen wir natürlich jetzt nicht, da müssen wir abwarten. Das ist, glaube ich, so die eine außenpolitische Sache, die wirklich anders ist, wo er wirklich ein bisschen divergiert von Starmer.
Ja, das stimmt. Ja, das mit den, ja, genau, also wir haben ja kein Verhältniswahlrecht, wir haben reines Mehrheitswahlrecht. Das schon gesagt, also das heißt, wer in einem Wahlkreis 51% holt, der hat den Wahlkreis gewonnen, der kriegt den Abgeordneten und die anderen gehen eben leer aus. Und das führt eben auch dazu, also wir hätten jetzt gerade, also ne, je nach Umfragen, kommt Reform UK, also die rechtspopulistische Partei, die damals den Brexit gefordert hat, auf 26 oder auf 24%, je nach Umfrage, und Labour auf der anderen Seite 24 bis 28. Also relativ gleich auf. Ist natürlich jetzt gerade besonders volatil. Neuer Premierminister, muss man erstmal schauen, ne, wie kommt der an, was passiert jetzt. Aber man muss auch ganz klar sagen, bei der Frage nach dem Premierminister, da sprechen sich dann 30% der Befragten für Burnham aus und nur
Klar.
16% für Nigel Farage, ne, der da als Zweitplatzierter dann auftaucht. Also
Ja.
nicht viele Leute wollen tatsächlich Nigel Farage als Premierminister haben, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann.
Vielleicht doch Count
Aber wem
Bimface,
jetzt,
wer weiß.
ja, wenn er da verliert, wäre natürlich auch schön. Also nach einer aktuellen Projektion von YouGov würde Reform UK auf 311 der 650 Unterhaussitze kommen. Also da fehlen dann noch 15 Sitze bis zur absoluten Mehrheit. Genau, aber wir haben jetzt noch gute 3 Jahre bis zur nächsten Unterhauswahl. Das heißt, da ist noch ein bisschen Zeit, das Ruder rumzureißen. Kann halt auch passieren, dass bis dahin Labour auch nochmal den Premierminister austauscht. Das ist als historische Lehre jetzt nicht unbedingt abwegig. Genau, aber ja, er hat auf jeden Fall ein bisschen Zeit, er kann ein bisschen was machen und dann schauen wir mal 2029, wie es dann weitergeht.
Er hat ein bisschen Zeit, er kann was machen. Das klingt so, als wenn das so ein Hobby von ihm ist, ne? Er kann sich mal ein bisschen ausprobieren, gucken, gefällt ihm mehr
Du,
Verteidigung
also
oder mehr Außenpolitik.
ich glaube, ich habe Hobbys, in denen ich in meinem gesamten Leben mehr Zeit investiert habe, als manche Premierminister Großbritanniens in den letzten Jahren ins Regieren. Also so viel Zeit haben die ja alle auch nicht, um da ein bisschen
Ja. Es gibt ja eine, die gegen einen Kohl verloren hat oder gegen Salat. Ich weiß gar nicht,
Oh
ob gegen
ja, ich
Kohl
erinnere
war es, ne?
mich. Ich erinnere mich,
Ja,
ja.
wir erinnern uns. Aber wir können nur so als, vielleicht findet der eine oder andere unserer Hörerinnen und Hörer raus, wer es war oder weiß es sogar, welcher der Premierministerin und Premierminister, mal sehen. Aber kommen wir mal zu Schätzfragen jetzt. Es geht weniger um Personen, was ich dich jetzt frage. Heute bin ich ja mal dran mit Fragen, sondern um Zahlen. Eine hast du mir eben schon vorweggegriffen, sonst hätten wir über den aktuellen Schuldenstand Großbritanniens gesprochen, aber das haben wir jetzt schon auseinanderdividiert alles. Das kann ich ja leider nicht mehr fragen. Dafür habe ich dann noch eine bessere Frage. Bist du bereit, ein wenig zu schätzen?
Aber absolut.
Okay, dann das erste wäre, wir reden ja über oder haben über Verteidigung geredet. Auch ein Grund, warum zum Beispiel John Healey, der jetzige Finanzminister und unter Starmer Verteidigungsminister, zurückgetreten ist, weil er unzufrieden war, dass der Verteidigungsetat Großbritanniens nicht erhöht wurde. In Deutschland steigt er aktuell rasant an, auch aufgrund der Reform der Schuldenbremse, und dass der Verteidigungsetat da ausgenommen ist. Wie sieht es denn in Großbritannien aus und im aktuellen Haushaltsentwurf für 26/27? Was schätzt du, wie groß ist da der Verteidigungsetat Großbritanniens?
Für 2026 waren es, glaube ich, 2,6%. 8%.
Ja, genau, aber weißt du die Zahl ungefähr? Wie
So,
viel Pfund das sind?
also
Immer hier so Prozente
2,6
wird immer
vom
geredet, ja.
BIP. Schon ein paar Milliarden, ne?
Ja.
Das.
Ja, genau.
Ach Gott, keiner. Kacke, ach. Was geben wir jetzt gerade noch aus?
Ich glaube, aktuell sind wir jetzt wir sind deutlich über dem, auch über 2,6. Wir sind irgendwie bei 108 Milliarden aktuell. Also mit dem, was im Sondervermögen und so drin
Ja.
ist, sind wir bei 108 Milliarden.
Also ich sag mal 60 Milliarden.
Ja, genau, fast 68,3 Milliarden Pfund sind das jetzt. Das
68,3.
ist
Okay,
über die letzten Jahre gestiegen. Deutschland, muss man sagen, bis so vor 3, 4 Jahren hatten wir auch nur um die roundabout 52 bis 55 Milliarden Euro. Jetzt sind wir ja deutlich da wieder besser unterwegs und aufgestellt. Großbritannien liegt bei 68,3 Milliarden. Aber die britische Armee und hat genauso wie die deutsche auch ihre Probleme an anderer Stelle, aber auch eine Atomstreitkraft, oder eine Atommacht, die mit 68,3 Milliarden versucht, da ihr Dasein zu bestreiten und dann verteidigungsfähig zu sein, vor allem wenn man dann nicht mehr in der Europäischen Union ist, auch schwierig. Das nächste, was ich noch fragen würde, ist, da kommen wir zur Wirtschaftsleistung. Über die letzten Jahre ist die Wirtschaft in Großbritannien wenig gewachsen und bis gar nicht. Aktuell liegt das Wirtschaftswachstum so plus minus bei 1%. Was schätzt du denn, wie hoch ist, oder ja, sagen wir mal, wenn du Deutschland und Großbritannien vergleichen müsstest, ich will jetzt keine konkrete Zahl hören, aber wo ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf größer, in Großbritannien oder in Deutschland?
Das BIP pro Kopf,
Yes.
also ja gut, also insgesamt ist Deutschland auf jeden Fall größer, aber pro Kopf wahrscheinlich schon Großbritannien, schon alleine wegen der Finanzindustrie, die knallt, glaube ich, schon gut rein. Ist
Ah,
das
okay.
korrekt?
Nee, andersrum. Es tut sich nicht viel, aber in Deutschland sind wir so bei 53.500 Euro pro Kopf ungefähr und in Großbritannien sind es so 50.500. Man darf natürlich bei Großbritannien, auch wenn die ihren Finanzsektor haben, nicht vergessen, die haben ja halt sonst nicht viel. Also die haben keine starke Industrie wie wir,
Ja.
der es gerade im Moment ja auch nicht so sonderlich gut geht, aber der Industrieanteil in Deutschland ist schon deutlich höher als in Großbritannien. Dafür haben die halt mehr Dienstleistungen und so. Aber ja, genau, das ist richtig. Also quasi Deutschland liegt schon noch ein Stück da vor Großbritannien. Und das Letzte, jetzt, da ich dich ja die Schuldenquote nicht abfragen kann, aber was anderes, und zwar, weil du die Beliebtheitswerte von Andy Burnham angesprochen hast. Ich habe im Economist was gelesen dazu, wie das aussieht. Wir haben ja ein paar Premierministerwechsel gehabt, in den letzten 10 Jahren, aber auch schon davor gab es natürlich welche. Was schätzt du, wie verändert sich die Zustimmung oder die Ablehnung zur Regierungspartei, wenn sie im Durchschnitt, wenn sie ihren amtierenden Premierminister durch einen anders ersetzt?
Oh, das ist aber eine gute Frage.
Eine Special-Frage.
Ja. Also ich denke da gerade, also ich denke gerade folgendermaßen. Man tauscht ja jemanden aus, weil er unbeliebt ist. So. Und im
Ja,
Idealfall durch
könnte ein
jemanden, den
Grund sein.
man, ja. Und im Idealfall durch jemanden, der ein bisschen besser ankommt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es erstmal einen Push gibt, je nachdem, wer es dann wird. Wobei er startet jetzt auch gar nicht mal so gut rein, ne? Ich glaube, Brutto liegt da auch bei minus 5, ist immer noch mit am besten von allen Beliebtheitswerten, von allen Politikern, aber ist auch nicht so gut da. Was war die Frage jetzt nochmal? Wie viel Prozent im Schnitt sich das
Also, wenn
verändert?
die ihn jetzt
Prozentpunkte?
auswechseln, genau, wenn sie ihren Premierminister auswechseln, wie verändert sich die Zustimmung, also die Zustimmungswerte oder die Wahlintention für die Partei? Gibt es also im Plus- oder im Minusbereich, also steigt sie oder sinkt sie und wenn ja, um wie viel?
Ja, komm, ich sag mal, die geht im Schnitt um 1,5 Prozentpunkte hoch.
Na, es ist sogar noch mehr. Es sind 3,8. Also
What? Ja, das ist
initial,
crazy.
wenn es einen Premierministerwechsel gibt, bringt das so 3,8%. Der Economist hat das mal ein bisschen aufgedröselt. Und zwar einmal in knapp 1,8% steigen die Umfragewerte, wenn sie einen unbeliebten Premierminister schassen, also der wirklich zurücktreten muss, gedrängt wird dazu. Und die no noch mal 2% kommen meistens durch den neuen Premier, ja, abhängig davon, wie beliebt er ist, aber plus minus 2%, also plus 2% sind es ungefähr.
Wow.
Es gibt Leute, wo das deutlich stärker, also dann ist die Frage, wie entwickeln sich jetzt natürlich die Umfragewerte? Meistens ist es so, dass nach rund einem Jahr, so bis 400 Tage, ist dieser Amtsbonus oder der Bonus quasi eines neuen Premierministers aufgebraucht, dann ist summa summarum null, dann hat sich das nicht verändert. Es gibt Leute, aber zum Beispiel wie Boris Johnson, die sehr beliebt wurden zwischenzeitlich, der das in eine ganz andere Richtung driven konnte, der auf einmal dann die Conservatives einen Landslide-Victory erlebt haben bei ihrer Wahl noch vor der Corona-Pandemie der letzten. Burnham liegt aktuell so bei, ja, eine Umfragewerten 38% lehnen ihn ab als Politiker. Bevor er Premierminister wurde, so als er die By-Election gewonnen hatte in Manchester und bekannt wurde, da stiegen die da mal bis auf 41%. Mal schauen, wie sich das jetzt über die nächsten Tage entwickelt. Aber das sind so die aktuellen Sachen, die Werte und dieser Durchschnittswert, und dass quasi die regierende Partei dadurch erstmal 3,8% gewinnt, und dann mal schauen, was er daraus jetzt am Ende zaubert.
Ja,
Gut.
mega. Also dann würde
Das
ich
wäre
den
meine
Premierminister auch
Schätzfrage
so häufig
gewesen.
auswechseln.
Ja, ne, wenn man das so, also quasi, wenn man das 10-mal hintereinander macht und das, ja, kommt man bestimmt, vielleicht kriegt man nochmal ein Landslide-Victory, wer weiß.
Ja.
Ja, jetzt kommen wir zu unserer Rubrik. Sven, was lässt dich optimistisch dreinblicken? Vielleicht auch für Großbritannien, für deren politische Situation, vielleicht auch für uns durch den neuen Premierminister und seine Regierung.
Ja, also erstmal bedeutet es ja jetzt schon Kontinuität, auch außenpolitisch, gerade in der Unterstützung für die Ukraine, auch die generelle Einsicht, dass es mit dem Brexit scheinbar doch nicht so die geilste Idee war, sowohl innerhalb von Labour, also oder innerhalb der Regierung, sagen wir mal, als auch kollektiv in der Bevölkerung setzt sich das ja schon irgendwo durch. Das gibt mir schon Hoffnung, dass ja man auf eine lange historische Betrachtung hin den Brexit dann doch eher vielleicht als Unfall sehen wird, hin zu einer ins auf dem Weg ins gemeinsame europäische Haus. Ja, ich lasse es mal dabei. Das ist, glaube ich, schon mit das Positivste, was man hier so ein bisschen rausziehen kann.
Ja.
Wie sieht's bei dir aus?
Es gibt einen Oppositionspolitiker, der als Burnham ins Parlament gekommen ist. Hat er so spöttisch gerufen, Rome is saved. Dann hat er Motto, jetzt wird alles gut für Labour, hat er natürlich spöttisch gemeint, aber ich glaube, verglichen jetzt mit Starmer, er hat halt diese charismatische Art, er spricht diesen nordenglischen Akzent aus Manchester. Er nennt es nicht London, sondern Lunden und wie auch immer, aber er wirkt sehr bürgernah und er weiß, glaube ich, auch, wo die
Ja.
Probleme der Leute sind. Deswegen entsprechend Prioritätensetzung jetzt direkt am Anfang. Ich glaube, das mit diesem 2 Pfund für die Bustickets ist schon durch, also maximal 2 Pfund für die Busfahrten und so. Er macht erstmal bürgernähere Politik als damals, zum Beispiel diese Digital ID oder digitaler Personalausweis, denkt er sich halt, ja, es ist nett zu haben, aber das hilft den Leuten jetzt nicht beim Daily Survival in Great Britain. Von daher glaube ich, es könnte vielleicht mal schauen, wie sehr es Labour helfen wird. Aber das Vertrauen, glaube ich, würde sich schon noch erarbeiten. Also ich glaube nicht, dass die Ablehnung so bei der Prozentzahl bleiben wird, wie sie aktuell ist. Ich glaube, er wird jemand sein, der jetzt deutlich mehr Zustimmung erfahren wird über die nächsten Wochen und Monate, wenn er mal richtig ins Amt startet. Einfach weil er wirklich sehr als Politiker bodenständig ist und ich glaube, sehr nah an den Leuten dran ist, was vorher viele andere Premiers eben nicht waren in der Art, wie sie regiert haben. Und für uns heißt es eben auch außenpolitische Kontinuität, du hast es genannt, wenig Kontinuität für Großbritannien, was Personalien angeht, aber außenpolitisch in dem Aspekt und dem Kurs, wie sie der Europäischen Union gegenüberstehen, all das wird sich nicht sonderlich ändern. Er ist jemand, der hart und fest an der Seite der Ukraine steht und der auch gesagt hat, auch mit Donald Trump zum Beispiel, er wird mit ihm diskutieren und sich erstmal ein Bild von ihm machen, wie er halt mit ihm umgehe, aber er sei dann auch am Ende so hart, in britische Interessen zu vertreten und ihm dann quasi auch die Stirn zu bieten, wenn es halt sein muss. Von daher glaube ich, das ist einfach eine authentische Persönlichkeit und für die britische politische Landschaft, ich glaube, er tut ihr gut und ist vielleicht auch ein Mittel, wo man Reform UK wieder ein wenig gerückt bekommt. Aber das werden wir ja sehen, wie sich das entwickelt.
Yes. Wie viele der letzten sieben
Yes.
Premierminister kriegst du noch zusammen?
Ja, also David Cameron war bis 2016, dann
Ja.
kam Theresa May, glaube ich, ne?
Weil
Doch, Theresa
kam die
May, dann
direkt?
kam Theresa, kam
Ne,
direkt
kam sie nicht
Theresa
nach Boris
May.
Johnson?
Nee. Erst war Theresa May, dann kam Boris Johnson. Dann kam. Boah, jetzt müssen wir mal drüber nachdenken. Boris Johnson, wir haben Liz Truss haben wir. Wir haben Rishi
Oh ja,
Sunak, wir
stimmt.
haben Keir Starmer, wir haben
Ja.
Andy Burnham und irgendwer fehlt. Wenn der siebte. Oder ach nee, ist es mit. Der siebte ist David Cameron gewesen, auch 2016. Also David Cameron, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, Keir Starmer und Andy Burnham. Zack! Ich
Amazing.
wusste es.
Wow. Ich bin beeindruckt. Ich bin sehr
Amazing,
beeindruckt.
amazing.
Ja.
Ja, danke, 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 danke.
Ich hätte es nicht hinbekommen. Jetzt,
Ich möchte trotzdem nicht die britische Staatsbürgerschaft, aber auch wenn das
aber
für einen
dafür kann ich dir
Einbürgerungstest vielleicht
alle
schon gereicht
britische
hätte.
Monarchen seit mindestens Ende des Zweiten Weltkriegs aufzählen. Das ist gar kein Problem für mich.
Wow. Und das wird selbst meine Schwester können, die, glaube ich, mal gesagt hat, als verwundert war mit 13 oder so, dass Spanien in der EU liegt, weil sie dachte, das wäre schon Nordafrika. Aber lassen wir das mal beiseite. Ja,
Gut,
gut,
manche, ja,
dann.
yes, naja, genau. Okay, ja, cool. Wie dem auch sei, wir hoffen, ihr konntet heute ein bisschen was mitnehmen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns unterstützt, irgendwie irgendwo was liked, teilt, einen Kommentar da lasst, was auch immer, folgt uns auf Instagram. Ja, was kann man noch machen? Abonnieren. Und natürlich ganz wichtig, beim nächsten Mal wieder reinhören. Immer am letzten Mittwoch im Monat auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ja, in dem Sinne, bis dahin, auf Wiederhören.
See you soon. Goodbye.